Unterwegs für die Gesundheit. Gesund nah. Der Podcast der AOK Baden-Württemberg.
Hallo zusammen, ich bin Martin Hoffmann und heute beschäftigen wir uns mit dem Thema Sucht und warum sie uns alle treffen kann. Aber ist das wirklich so? Kann jeder von uns süchtig werden? Ich war mit Freunden im Casino. Aus Spaß. Einfach mal ausprobieren, schick anziehen, ein netter Abend, ein bisschen spielen. Und dann läuft's auf einmal so richtig gut. Ein paar Euro auf Rot und dann noch eine Zahl getroffen. Roulette, das ist mein Spiel, dachte ich. Aber nach 5 Minuten war der ganze Spaß auch schon wieder vorbei. Ich hatte mir 50 Euro als Limit gesetzt, alles weg. Und dann war da dieses Gefühl, wenn ich jetzt noch mal kurz zum Bankautomaten gehe, dann gewinne ich alles wieder zurück. Gemacht habe ich es nicht, aber ich war kurz davor. Kommt Ihnen das Gefühl bekannt vor? Klassische Suchtmittel kennen wir alle. Nikotin, Alkohol, legale und illegale Drogen, die Liste ist lang. Drogen und Suchtmittel verursachen in Deutschland erhebliche gesundheitliche, soziale und volkswirtschaftliche Probleme. Auf der Seite vom Bundesgesundheitsministerium habe ich erschreckende Zahlen gefunden. Vor allem vom epidemiologischen Suchtsurvey, einer repräsentativen Studie aus dem Jahr 2018. In Deutschland rauchen ca. 12 Millionen Menschen, sind abhängig von Nikotin. 1,6 Millionen Menschen sind alkoholabhängig. Gut 500.000 Menschen zeigen ein problematisches oder sogar pathologisches Glücksspielverhalten. Und ganz neu mit dabei, die exzessive Internetnutzung. Laut der Studie ist davon auszugehen, dass in Deutschland etwa 560.000 Menschen online abhängig sind. Die Tendenz geht ganz klar nach oben. Umgangssprachlich wird die Internetnutzungsstörung auch Mediensucht genannt. Übermäßiger Handykonsum, Social Media und Videospiele sind hier die größten Baustellen. Und genau um diese Mediensucht geht es heute. Ich bin jetzt gleich mit Hendrik verabredet. Er war lange Zeit mediensüchtig, vor allem nach bestimmten Computerspielen und YouTube-Videos. Mit Hilfe von Therapien und Selbsthilfegruppen hatte er es aus der Sucht herausgeschafft. Wie das genau geklappt hat und wie man präventiv gegen die Sucht vorgehen kann, wird er mir berichten. Wir treffen uns in Tübingen bei Frau Dr. Isabel Brandhorst. Sie ist Leiterin der Forschungsgruppe Internetbezogene Störungen und Computerspielsucht der Kinder- und Jugendpsychiatrie des Uniklinikums Tübingen. So, jetzt muss ich auch mal kurz schauen. Da ist das Institut und, da vorne, da ist auch schon Frau Dr. Brandhorst und Hendrik ist auch schon da. Hallo Isabel, hallo Hendrik, schön, dass ich da sein darf.
Herzlich willkommen.
Isabel, wo sind wir hier genau?
Wir sind hier in der Kinder-Jugendpsychiatrie am Uniklinikum in Tübingen und stehen aktuell vorm Stationsgebäude.
Stationsgebäude, das man so ein bisschen einordnen kann. Gelbe Fensterrahmen, weiß und wir haben auch viele Altbau. Gebäude um uns rum.
Ne? Ja, wir sind ja so ein bisschen zerstückelt. Wir haben da unten einen Neubau, wo unsere Tagesklinik für Kinder ist. In einem anderen Neubau in Reutlingen ist die Tagesklinik für Jugendliche. Hier in dem schönen alten Gemäuer, in dem alten Professorenhaus ist unsere Ambulanz. Und hier eben mit den gelben Fenstern die stationäre Behandlung mit einer Kriseninterventionsstation, das heißt einer geschlossenen Station, einer Kinderstation und einer Jugendstation.
Hendrik, sag mal, wann wurde dir klar, dass du mediensüchtig bist?
Es ist mir später klar geworden als allen anderen, wie das häufig so ist. Mir selber ist es, glaube ich, klar geworden 2014 so ungefähr. Und das war ungefähr 2 Jahre, nachdem andere mir gesagt haben, vor allem meine Eltern gesagt haben, dass ich ein Suchtproblem habe. Das war so ungefähr 2 Jahre nach meiner damaligsten schlimmsten Zeit, erstes Semester, neue Stadt, kaum Freunde gehabt, damals war halt neue Stadt. Emotional ziemlich zerrüttet, weil halt verlassen von der ersten Freundin und wusste mir nicht zu helfen, außer halt eben die ganze Zeit zu zocken. Aber das war quasi auch nur die Spitze vom Eisberg, da kam noch ganz, ganz viel drunter, was davor und danach auch noch so passiert ist. Aber ja, das war so die Hochzeit, da haben meine Eltern gesagt, hör mal, das ist nicht normal, das ist irgendwie schon Suchtverhalten. Und ich habe ungefähr 2 Jahre noch später gebraucht, bis ich es dann wirklich selber realisiert habe, dass vielleicht da was dran ist.
Wie sieht es denn aus? Also wie sieht denn konkret dein Medienkonsum aus? Du hast gesagt zocken, also ich nehme an Computerspiele.
Das war vor allem in den Semesterferien, also ich hatte nichts zu tun, außer vielleicht für Klausuren lernen, was man hätte vielleicht machen können. Habe ich aber nichts, ich hatte keine Verpflichtungen. Ich war alleine in meiner Wohnung und ich war halt eben emotional komplett am Arsch. Das heißt, ich bin morgens aufgestanden, habe den Computer angemacht, habe angefangen zu zocken mit all den anderen Leuten, die halt eben auch da gezockt haben, die auch Semesterferien hatten, die halt, weil die alle ungefähr genauso alt waren wie ich.
Also alles online, also dann online gegen die gezockt, ihr habt euch nicht gesehen?
Nee, da war keiner um mich rum, sondern einfach wirklich nur online. League of Legends und Guild Wars 2 waren es vor allem, nebenher noch ein YouTube-Video gleichzeitig laufen lassen, weil ansonsten ist ja nicht irgendwie genug Stimulation. Und dann, ja, 16 Stunden durch. eigentlich den ganzen
16
Tag.
Stunden.
Ja, also morgens um, sagen wir mal, 10, 11, 12 Uhr, morgens um 12 Uhr, halt aufgestanden, dann gezockt und dann abends oder morgens halt eben 2, 3 oder so. Also es ist durchaus realistisch, wenn es 16 Stunden sogar langen tatsächlich. Manchmal waren es vielleicht auch mehr und dann halt eben nur 4, 5 Stunden Schlaf. Aber ansonsten eigentlich nur eben mal schnell was einkaufen, eben mal auf Toilette gehen, eben mal was kochen oder halt eben einfach nur eine Pizza in den Ofen schieben. Und mehr brauchte ich damals nicht. Also ich brauchte andere Sachen, aber das habe ich damals noch nicht realisiert.
Das heißt, du hast dann auch eigentlich deine ganzen Gedanken, alles hat sich nur darum gedreht, oder?
Ich hatte gar keine Gedanken. Es gab nur das. Es gab nichts anderes, außer einfach nur, ich will zocken, ich habe Bock drauf. Ich will nichts anderes denken, nichts anderes fühlen vor allem auch, weil ich glaube ich damals schwer getroffen war von der Trennung, aber das einfach nicht wusste. Ich wollte einfach nichts fühlen, nichts denken, einfach nur leer sein.
Du hast gesagt, du hast in den Semesterferien bevorzugt gezockt. Wie sah das aus während des Semesters? Ich stelle mir vor, da sind Seminare, du musst in Vorlesungen gehen. Da hast du eigentlich keine 16 Stunden mehr Zeit am Tag.
Das stimmt, habe ich dann auch nicht. Es war mir immer wichtig, zumindest zu den Vorlesungen zu gehen. Vielleicht auch so teilweise, weil ich gedacht habe, damit ich halt nicht die ganze Zeit davor bin. Und weil ich, glaube ich, auch gemerkt habe, dass zumindest ein bisschen sozialer Kontakt mir dann doch ganz gut tut. Aber wenn ich dann wirklich mal alleine war, weil ich halt damals nur in einer Einzelwohnung gewohnt habe, dann war eigentlich fast immer trotzdem das Zocken da. Viel anderes habe ich, glaube ich, nicht gemacht tatsächlich in der Zeit.
Was hat sich denn dann verändert? Also in diesen 2 Jahren, deine Eltern sagen dir, okay, da gibt's offensichtlich oder sie befürchten ein Suchtproblem. Und 2 Jahre später sagst du, okay, wahrscheinlich ist da was.
In den 2 Jahren habe ich halt eben irgendwie gemerkt so, hey, ich fühle mich nicht glücklich gerade, wenn ich zocke. Ich mache es einfach nur, weil es eine Gewohnheit ist, weil ich halt nicht aufhören kann, sondern weil es einfach nur was ist, was ich mache, wenn ich nicht weiß, was ich sonst machen soll. Das macht alles eigentlich gar keinen Spaß mehr. Und irgendwann gab es dann so den Punkt, das war so Mitte 2014, da habe ich einfach gesagt, oder da hatte ich wirklich einfach so einen Abend, wo ich wieder durchgezockt hatte. Es war irgendwie frühmorgens, dann habe ich entschieden, so, ich schmeiß das ganze Zeug einfach von meinem Laptop, von meinem PC einfach runter, weil ich einfach nicht mehr konnte. Und habe es dann erstmal nicht mehr für 7 Jahre kein Videospiel mehr gespielt. Ich habe zwar auf YouTube mir dann Videospiele angeguckt, aber das ist ja was anderes.
Also hast du eine andere Sucht, kann man sagen, gefunden für dich?
Also ein bisschen substituiert. Es war nicht dasselbe, weil selber ein Videospiel zu spielen ist nochmal was anderes, als jemandem dabei zuzugucken. Aber damals habe ich mir gedacht, so, wieso ist ja was anderes.
Jetzt holen wir mal Isabel dazu gerade. Also wir haben gerade Suchtverhalten so ein bisschen gehört. Vielleicht fangen wir nochmal ganz vorne an. Was ist denn eigentlich eine Sucht? Was passiert da im Gehirn?
Also von der Sucht spricht man gemäß Weltgesundheitsorganisation, wenn 3 Kriterien über einen längeren Zeitraum erfüllt sind. Das eine ist der Kontrollverlust. Also wenn man nicht mehr selber kontrollieren kann, wann, wie lange, wie oft oder wo ich online bin oder Computerspiele spiele. Das zweite ist die Priorisierung. Also wenn es Computerspiele immer wichtiger werden als andere Lebensbereiche, wie zum Beispiel Familie, Schule, Studium, Freunde, Körperpflege, auch Toilettengang. Dann, dass daraus negative Konsequenzen entstehen. Zum Beispiel, dass die Schulleistungen schlechter werden, Freundschaften zerbrechen, die Gesundheit darunter leidet zum Beispiel. Und die Person aber trotzdem das Verhalten fortführt. Und dieses Verhalten muss wiederkehrend oder kontinuierlich über 12 Monate bestehen, damit man von einer Sucht sprechen würde. 12 Monate ist natürlich sehr lange Zeit. Man kann auch, wenn die Symptomatik ausreichend ausgeprägt ist, die Diagnose schon früher stellen. Aber was ich auch sagen will, ist, das ist nämlich auch so ein bisschen eine falsche Meinung in der Gesellschaft, dass es nicht an der Zeit liegt, die Menschen online sind oder die sie Computerspiele spielen. Okay. Also es gibt jetzt auch in den Kriterien kein Zeitkriterium, zum Beispiel ab 3 Stunden ist man online. Das ist was mir immer wieder begegnet. Also die Eltern kommen und fragen, wie lange darf man mein Kind denn spielen, ohne dass es süchtig ist oder süchtig wird? Und das kann man so nicht sagen. Also natürlich hängt eine längere Zeitdauer damit zusammen, dass ich weniger Zeit habe für andere Lebensbereiche. Das heißt, damit priorisiere ich automatisch und vernachlässige andere Dinge, wodurch negative Konsequenzen wahrscheinlicher werden.
Was passiert denn genau im Gehirn bei einer Sucht?
Also es gibt zum Beispiel eine interessante Studie vom Herrn Montag aus Ulm. Der hat junge Menschen verglichen, die noch keine Computerspielerfahrung hatten. Und die einen hatten die Aufgabe, 6 Wochen lang jeden Tag mindestens 1 Stunde pro Tag das Spiel World of Warcraft zu spielen.
Und bei denen hat sich tatsächlich gezeigt, dass nach 6 Wochen bereits eine Verringerung der grauen Substanz im orbitofrontalen Kortex zu beobachten war. Das ist ein Bereich, der für Entscheidungsfindung und Emotionsregulation zuständig ist. Die Schlussfolgerung ist also, dass Computerspiele dazu führen könnten, dass Entscheidungsfindung erschwert wird und auch Emotionsregulation erschwert wird. Und im Gehirn wird natürlich das bekannte Belohnungssystem aktiviert. Das heißt, eine Dopaminausschüttung ist grundsätzlich immer mit der Entwicklung einer Sucht verbunden.
Das war jetzt ein bisschen auch auf Computerspiele quasi gemünzt. Wenn wir, ich sage jetzt nochmal laienhaft Mediensucht einfach, weil ich glaube, unter Mediensucht versteht man es ganz gut, andere Medien konsumiert. Das können ja Online-Medien sein, wie ich könnte YouTube-Videos gucken, ich kann bei Instagram unterwegs sein, ich kann Mediatheken anschauen, Netflix, Streaming. Ich kann aber auch ganz klassische Medien konsumieren, also Fernsehen anmachen und sowas. Mhm. Wie ist es da? Was passiert da?
Vom Fernsehen kann man eigentlich nicht süchtig werden, beziehungsweise es ist keine anerkannte Sucht. Und es gibt auch ganz viele Internetanwendungen, die nicht in dem Verdacht stehen, eine Sucht zu provozieren, beziehungsweise nicht in der breiten Masse.
Welche dann zum Beispiel?
Also zum Beispiel gibt es das exzessive Recherchieren, das manche haben. Also ich muss gestehen, ich habe auch extrem viele Tabs in meinem Browser offen, was aber eher daran liegt, dass ich die nicht alle abarbeiten kann. Aber ja, es gibt viele andere, die das sehr exzessiv und suchtartig betreiben. Aber es kommt jetzt nicht in der Bevölkerung in der Häufigkeit auch vor, dass man das als Sucht bezeichnen würde. Dagegen gibt es zum Beispiel jetzt die soziale Netzwerknutzungsstörung oder auch die Shoppingstörung, also Online-Shoppingstörung oder Online-Pornografienutzungsstörung. Das sind so Bereiche, die tendenziell wahrscheinlich irgendwann mal eine anerkannte Suchterkrankung werden, weil aktuell ist nur die Computerspielstörung als Internetsucht anerkannt.
Gibt es Menschen, die besonders gefährdet sind? Wir können jetzt ja wirklich mal bei Mediensucht auch bleiben. Hendrik ist eher so ein klassisches Beispiel vielleicht auch. Also verlassen worden, ausgezogen von zu Hause, eigentlich alleine, relativ isoliert, neue Stadt. Also sind das auch so?
Also Einsamkeit und alleine definitiv, würde ich jetzt auch mal sagen, oder?
Ja, aber grundsätzlich sind es natürlich so Lebensereignisse, die einen stressen, die einen belasten, die sind immer Auslöser für irgendwas. Ja, der eine hat halt dann Rückenschmerzen, der andere kriegt eine Migräne und jemand anderes entwickelt eine Sucht. Also jeder hat irgendeine Sollbruchstelle, jeder hier im Raum hat eine Sollbruchstelle und bei dem einen ist es halt eine Sucht. Und bei dem anderen entwickelt sich was anderes, wenn der Stress größer ist, als es die Person bewältigen kann.
Gibt es so eine Art Frühwarnsystem? Also ich sage jetzt mal so ein paar Punkte, die ich vielleicht für mich abhaken kann, wenn ich merke, okay, meine Tochter oder mein Sohn oder mein bester Kumpel oder sowas, die könnten in so eine Richtung reinrutschen, weil ich meine, man muss ja nicht warten, bis es zu spät ist, ne? Oder bis dann wirklich eine Therapie notwendig ist, auch wenn ich das natürlich wahrscheinlich als Laie gar nicht beurteilen kann.
Ja, also klar, wenn die Person sich zurückzieht und wenn man merkt, dass Computerspiele, soziale Netzwerke immer mehr Priorität gegenüber allem anderen bekommen, das ist das, was man von außen am ehesten wahrnehmen kann. Ob die Person jetzt die Kontrolle noch hat oder verliert und wie sie sich dabei fühlt, kann man ja von außen nicht wahrnehmen. Aber das sind schon so Aspekte, wo man es dran erkennen kann. Und da geht es ja auch nicht drum, als mal in den Sommerferien oder so 2 Wochen sich einzuigeln. Also das ist ja kein Problem, das kann man ja machen. Wie gesagt, Jugendliche brauchen auch das Zugeständnis, dass sie manche Dinge phasenweise exzessiv betreiben dürfen, ohne dass es gleich pathologisiert wird. Aber auch dann kann man eine Sorge äußern, ne? Die Sorge darf auf jeden Fall immer auf den Tisch.
Ich würde gerne nochmal zu diesem Punkt zurückkommen. Welche Therapie hat dir geholfen?
Es gab damals schon eine Selbsthilfegruppe für Mediensüchtige in Aachen, wo ich hingegangen bin. Und da habe ich das erste Mal gemerkt, huch, ich bin nicht der Einzige, dem es so geht, sondern es gibt auch andere Leute, denen es so geht. Und diese Selbsthilfegruppe war in einer, war in der Diakonie dort. Und die haben halt eben auch für Glücksspiel und dann auch neu für Mediensüchtige eine ambulante Therapie angeboten. Das war dann halt eben jede Woche Gruppengespräche, allerdings zusammen mit Glücksspielsüchtigen, also quasi der anderen, nicht stoffgebundenen, also der Verhaltenssucht.
Verhaltenssüchte, die quasi nach Verhalten und nach Stoffen, kann man das so?
Genau, stoffgebundene und stoffungebundene Süchte.
Da habe ich auch sehr viel Einblick in die Glücksspielsucht bekommen, die auch definitiv nicht schön ist. Ich habe immer gesagt, also ich habe Zeit verloren, aber wenigstens habe ich kein Geld verloren. so ein bisschen. Ja,
weil die Grenzen sind inzwischen fließend.
Ja, mittlerweile Lootboxen, Mikrotransaktionen, das ist mittlerweile fließend.
Was ist das? Was hat es damit auf sich?
Die Industrie hat mittlerweile herausgefunden, dass sie nicht nur Geld dafür bekommen kann, wenn sie den Leuten einfach nur ein Spiel verkauft und dann die Leute spielen das Spiel, sondern mittlerweile kann man auch, haben sie herausgefunden, dass sie Mikrotransaktionen machen können. Das heißt, sie können kleine Inhalte in den Spielen zusätzlich verkaufen für zusätzliches Geld noch über den Preis des Spieles hinaus. Und bei Lootboxen kommt noch ein gewisser Glücksspielfaktor dazu. Es ist halt eben eine Box, die zufällige Items enthält. Und man kann halt eben das super seltene, keine Ahnung, Schwert bekommen, was man halt braucht. Oder man kann halt eben irgendwas dreimal das läppische kleine Messer bekommen, was man halt irgendwie nicht braucht. Und das ist halt Glücksspiel. Und weil halt eben dieser Zufallsfaktor noch dabei ist, dann kickt das noch viel, viel mehr. Es ist halt wirklich wie, als würde man an einem Automaten stehen und halt eben draufklicken und hoffen, dass sich die drei Rollen in die gleiche Symbole verwandeln.
Das heißt, es könnte da auch so eine Kombination dann geben aus Glücksspiel und aus Computer- oder Computerspiel-Suchtverhalten.
Es könnte nicht, es gibt's.
Ist es dann auch so eine Art Aufklärungsarbeit, die er macht? Also zum Beispiel auch, wie soziale Medien, wie Computerspiele überhaupt süchtig machen können?
Im Fokus steht eher, wie können wir was verändern? Weil das hilft ja in dem Moment nicht. Klar, es ist auch wichtig zu wissen, was sind Einflussfaktoren, aber daraus kann ich jetzt nicht unbedingt schlussfolgern, was ich verändern muss und möchte.
Ich dachte nur, dass so ein Grundverständnis mal da ist, dass dieses Suchtverhalten auch irgendwie bei den Eltern ankommt, was das denn ausmacht. Also wenn man durch diesen Feed irgendwie durchscrollt oder immer wieder neue Reels angezeigt werden, kannst du das vielleicht mal kurz beschreiben, wie soziale Medien süchtig machen?
Also bei den sozialen Medien sind es natürlich in erster Linie die Likes. Also das, wenn es keine Likes gäbe oder keine Flammen oder irgendwas anderes, was man da sammeln kann, dann würde das Ganze auch überhaupt nicht funktionieren. Dann sind es natürlich die Algorithmen, die personalisierte Inhalte mit möglichst hohem emotionalen Gehalt immer wieder anbieten, sodass ich kaum widerstehen kann. Also ich sehe das und es interessiert mich, weil es ist voll mein Thema. Und es ist ja nur kurz, es sind ja nur irgendwie eine Minute Clip, also gucke ich mir das noch kurz an. Es geht aber immer weiter, es hört nicht auf. Und so vergesse ich die Zeit, ich bleibe am Ball oder wie zum Beispiel bei Snapchat mit den Flammen. Wenn ich einen Tag mal kein Bild teile, dann verliere ich alle Flammen. So, jetzt habe ich schon mal 300 Flammen mit einer Freundin gesammelt. Wow, Rekord. Wenn ich jetzt in Urlaub fahre oder am Wochenende zelten gehe mit meinen Eltern und die sagen, so, und alle Handys bleiben zu Hause, dann wird meine Freundin ziemlich stinksauer auf mich werden, weil ich der Grund bin, warum jetzt unsere Flammen einfach dahin sind. Das heißt, es gibt auch eine soziale Bindung, eine soziale Erwartung. Und es ist natürlich auch so, dass ich mich gut ablenken kann mit den sozialen Medien. Ich vergesse dann einfach meine restlichen Probleme vielleicht oder andere Dinge, die mich beschäftigen. Das heißt, im ersten Moment scheint es hilfreich zu sein bei der Emotionsregulation.
Gibt es Faktoren, die Menschen beschreiben, die dafür anfällig sind, oder sind die, ich sage es mal, generell anfällig, süchtig zu werden?
Also bei den sozialen Medien gibt es recht klare Risikofaktoren. In Bezug aufs Nutzungsverhalten, dass man zum Beispiel eher passiv konsumiert, als aktiv soziale Medien zu nutzen. Dann, wenn man viele Kontakte zu Menschen hat, die man nicht im realen Leben kennt, das ist auch ein Risikofaktor. Dann, wenn man eine hohe Tendenz zeigt zum sozialen Vergleich, das heißt, ich kann ja ein Urlaubsbild von jemandem sehen, ein schönes Urlaubsbild und denken, wow, cool, der hat ja eine richtig tolle Zeit, merke ich mir als Inspiration. Jemand anderes sagt, wow, was hat denn der für einen tollen Urlaub, sowas werde ich nie erleben. Ich Loser. Dem einen geht es damit schlecht und dem anderen, den tangiert es nicht. Dieser soziale Vergleich ist eben, wenn ich so eine Tendenz habe von meiner Persönlichkeit her, dann ist das auch ein Risikofaktor.
Lässt sich sowas eigentlich, also wir können ja den Medienkonsum gar nicht, natürlich vielleicht etwas runterschrauben, aber komplett aus dem Leben verbannen geht ja heutzutage eigentlich gar nicht mehr. Wie gehen wir damit um? Und Henrik, wie ist es für dich, also alkoholkranke Menschen, wenn die mal wieder dann Alkohol trinken, dann sind die ja relativ schnell wieder in dieser Spirale drin. Würdest du dich dann so als Art trockenen Alkoholiker quasi bezeichnen für Mediensucht? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
Ja, so würde ich mich, glaube ich, auch am ehesten bezeichnen. Also vielleicht als kleines Beispiel. League of Legends war ja einer meiner größten Suchtfaktoren. Und vor ungefähr einem halben Jahr habe ich einfach mal gedacht, ach komm, ich probiere es einfach mal wieder aus. Und um ungefähr 6 Stunden später, um 2 Uhr nachts, habe ich das Ding wieder komplett runtergeschmissen, weil ich gemerkt habe, ich habe gerade überhaupt gar keinen Spaß. Und es bringt mir nur Leid. Das hat mich wieder daran erinnert, warum ich das damals 2014 schon wieder runtergeschmissen habe. Das war aber definitiv ein Rückfall, so wie ein Alkoholiker halt dann wieder mal eine Bierflasche getrunken hat und dann plötzlich um 2 Uhr nachts eine Flasche Wodka Intus irgendwie nach Hause getoggelt ist und hat gesagt, nee, mach ich nie wieder. Ja, wie ich das jetzt heute mache, ich teile das einfach so ein bisschen ein nach dem Ampelsystem. Rot, Gelb, Grün, dass man alle Aktivitäten, die man so in den Medien machen kann, in diese 3 Kategorien einteilt. Also grün, Sachen, die absolut okay sind, nach denen ich meiner Meinung nach nicht süchtig werden kann. E-Mails zum Beispiel. Gelb sind so Sachen, die eingeschränkt nur möglich sind oder die mit Vorsicht zu genießen sind. Das ist immer, glaube ich, finde ich, die schwerste Kategorie, weil sie ist nicht exakt, ja, absolut gut. Und sie ist halt auch nicht absolut, überhaupt nicht, darf sie gar nicht. Sondern das ist auch etwas, was ich immer mal wieder abwägen muss. Aber zum Beispiel bei mir ist es jetzt so, ich spiele wieder Videospiele, aber ich spiele sie nur, wenn jemand mit mir zusammen im Raum ist. Also so ein bisschen soziale Kontrolle. Das heißt, es ist vielleicht auch so ein bisschen, dass ich mich dann so ein bisschen von anderen Personen abhängig mache. Aber zum Beispiel, ich wohne mit meiner Freundin zusammen.
Spielt sie auch Computerspiele, oder?
Ja, tut sie. Wir spielen also eigentlich fast immer zusammen. Oder wechseln uns halt ab, je nachdem, wenn es nur ein Einzelspielerspiel ist. Und ich finde das für mich gerade, weil ich halt eben auch eine Freundin habe, die Videospiele spielt, einen guten Kompromiss. Aber bei Rot, das, was ich gar nicht machen würde, können wir definitiv aufschreiben, League of Legends und sämtliche Online-Spiele, die kein Ende haben. Das ist auch ein großes Ding bei mir. Wenn irgendwas kein Ende hat, also quasi die ganzen Online-Rollenspiele.
Vorhin hast du gesagt, die Selbsthilfegruppe in Aachen hat dir sehr geholfen.
Ja.
War das ein Grund, warum du jetzt dann auch gesagt hast, ich gründe eine eigene Selbsthilfegruppe in Stuttgart?
Ja, teilweise. Der andere Grund war, ich habe halt häufig gesehen, ich bin in eine Gruppe gegangen bei der EFA in Stuttgart, die Medienorientierungsgruppe, die geleitet ist von einem Suchtberater dort. Das Problem war, was ich da häufig gesehen habe, ist, da Leute kamen dann und dann 2, 3 Termine später kamen sie nicht mehr. Oder generell kamen auch nicht so viele Leute, wie ich mir denke, dass eigentlich Bedarf wäre. Und ich habe mir halt eben gedacht, hey, ich bin damals in eine Selbsthilfegruppe gegangen, weil ich mir gedacht habe, ich will nichts mit Therapeuten zu tun haben, nichts mit Suchtberatern, sondern ich will einfach nur mit Leuten, die genauso dasselbe haben wie ich. Es gab kein Angebot in Stuttgart, da habe ich gedacht, hey, mache ich doch selber eins. Und weil ich irgendwie das Gefühl hatte, ich möchte auch gerne was zurückgeben, ich möchte gerne anderen Leuten helfen, halt aus der Sucht so ein bisschen auszusteigen und da einfach auch nur darüber nachzudenken. Ich bin keine Fachkraft, ich kann niemanden therapieren, aber ich kann zumindest den Leuten zeigen, hey, ich bin nicht alleine, ich bin nicht der Einzige, der das hat und wir können uns irgendwie gegenseitig unterstützen.
Dienstagabend, ich bin jetzt nochmal mit Hendrik verabredet und mit seiner Selbsthilfegruppe. Ich bin nicht mehr in Tübingen, ich bin aber in der Tübinger Straße im Stuttgarter Süden bei KISS, der Selbsthilfe-Kontaktstelle. So, ich muss mal gucken, wo es jetzt hier reingeht. Es halt ein bisschen, ich glaube, es müssen die Treppen hoch in den 4. Stock. Ich bin mal gespannt, wie offen die reden. Das ist ja immer komisch, wenn da von außen jemand in die Gruppe reinkommt. Und ich muss mal schauen, ich glaube, Hendrik, der wartet schon auf mich.
Hallo.
Da ist er.
Ah, hallo.
Hallo
zusammen.
Hallo.
Martin.
Hallo.
Hi.
Ich bin 28 Jahre alt. Ich studiere. Naja, ich glaube, ich habe schon, also seit meiner Kindheit, Probleme mit Medien. Hauptsächlich ist es YouTube bei mir. So, die letzte Zeit war ziemlich gemischt. Gerade die letzte Woche war schwierig, weil so die meisten meiner Freunde waren nicht da. Im Urlaub oder was weiß ich wo unterwegs und ich hatte dann nicht so viele Kontakte. Also ich war sehr lange immer in Beziehung mit kurzen Pausen dazwischen und jetzt seit keine Ahnung wie lang habe ich keine mehr und das fällt mir schwer, weil das was Neues für mich ist. Damit komme ich nur schwer klar und ich merke, wie ich das mit Konsum kompensiere, weil ich mich einfach einsam fühle und weiß nicht, mir so eine Bezugsperson irgendwie fehlt. Das ist mir aber erst jetzt kürzlich klar geworden, dass das vermutlich auch eben dazu beiträgt, dass ich in keiner Beziehung mehr bin.
Okay, hallo, ich bin 62 Jahre alt. Eigentlich habe ich mein Medienproblem auch schon sehr lange. Ich erinnere mich, dass ich als Kind vor dem Fernseher gesessen bin und erst ausgeschaltet habe, als das Bild ausging. Als ich zu Hause ausgezogen bin, hatte ich keinen Fernseher und habe bis jetzt auch noch keinen Fernseher. Und dann war das Problem eigentlich nicht mehr da. Und jetzt seit vielleicht 2 Jahren oder so hatte ich einen dermaßen Rückfall mit Spielen und Serien. Also Spiele, nicht irgendwie so Ballerspiele, wie ihr Junge das Leute macht, sondern einfach Kartenspiele und so Logikspiele, sowas. Aber auch damit kann man Stunden verbringen. Ja. Also das ist bei mir ein bisschen wie ein Schalter. Entweder spiele ich oder ich gucke oder ich schaff's raus und bin dann, wie jetzt momentan seit 2 Wochen, clean. Nichts, kein Suchtdruck, nichts. Ich bin einfach... Also ich komme jetzt gerne hierher, aber einfach clean und dann passiert irgendwas, ich weiß es noch nicht. Und ich komme wieder komplett in die Schiene rein, ich vernachlässige zu Hause alles, ich spiele oder schaue Serien und mache nichts mehr anders. Und deswegen ist es schön, dass ich hier bin.
Mal kurz Hände hoch, wer kennt das noch?
Ach so.
You're not alone.
Also Hendrik, wir sind jetzt gerade wieder rausgegangen aus der Gruppe. Also ich war ein bisschen skeptisch am Anfang, als wir hierher gekommen sind. Ich wusste eigentlich gar nicht, was mich erwartet. Wie viele Leute werden da sein? Sind das alles junge Männer oder wie ist da die Zusammensetzung? Und ich war jetzt, die Tür ging auf, wir kamen rein und ich war ein bisschen überrascht, muss ich gestehen. Erstmal sehr, sehr viele und auch vor allem, also nicht nur Mitte-20-jährige Männer, wo jetzt so ein bisschen, ich sage jetzt mal, wo ich gedacht habe, Vorurteil, ne, das wär's, sondern eigentlich kann man sagen, von den Altersstrukturen wirklich sehr durchmischt, ja, und ja. Auch Männer und Frauen und also wirklich komplett durchmischt.
Ja, es ist teilweise immer noch sehr interessant, dass sich, also es manchmal bilden sich schon irgendwie so Geschlechterrollen, vor allem was die Problematiken teilweise so angeht. Also bei Frauen sind es eher Social Media oder Streaming so Sachen und bei den Jungs sind es mehr Computerspiele. Aber das ist nicht in Stein gemeißelt. Da gibt's alles Mögliche in allen möglichen Richtungen, Formen und Farben. Und das ist, wie man ja daran gut sehen kann, ein sehr weit verbreitetes und sehr diverses Problem, sag ich mal.
Und es wird extrem offen kommuniziert. Ist das Teil davon? Muss das so sein?
Das muss nicht so sein. Niemand wird gezwungen, irgendwas in der Gruppe zu sagen. Wenn man in die Gruppe kommt oder wenn jemand in die Gruppe kommt und sieht, aha, da teilen Leute wirklich alles von sich und sagen, dass sie Probleme haben, sagen, dass es irgendwie wieder scheiße lief, sagen, dass sie irgendwie nicht vom Rechner wegkamen. Auch teilweise, dass diese Leute auch teilweise auch etwas so Tabuthemen wie zum Beispiel Pornografie oder so ansprechen. Dann sind die meisten Leute eigentlich auch gewillt, auch von sich selber solche Sachen preiszugeben. Und meistens entsteht sowas einfach ganz natürlich, weil einfach man sieht, hey, da öffnet sich jemand, also öffne ich mich auch und zeige mich auch ein bisschen.
So, und ich glaube, wir müssen jetzt wieder rüber, deine Gruppe wartet auf dich. Dann danke dir. Isabel, Selbsthilfegruppe, fällt es noch unter Suchtprävention? Oder ist das schon wirklich der aktive Umgang mit der Sucht?
Ja, es ist schon ein Teil des Behandlungssystems. Also es gehört jetzt nicht zur Prävention. Prävention ist ja, bevor die Erkrankung besteht oder auch als Element der Rückfallprophylaxe könnte man sehen. Also wenn jetzt irgendwas passieren sollte und ich wieder in so eine emotionale Krise rutsche, habe ich dann ein soziales System, was mich auffängt? Habe ich Freizeitaktivitäten, die mich ablenken? Habe ich Emotionsregulationsstrategien? Habe ich die Standfestigkeit, auch den negativen Emotionen zu begegnen, ohne gleich völlig zu verzweifeln, zu dekompensieren, wie wir im Fachjargon sagen? Das muss ich alles aufbauen als Element der Rückfallprophylaxe. Also es reicht nicht alleine einen Bogen, um ein Spiel zu machen.
Wenn du mal versuchen solltest, das jetzt so, ich sage jetzt mal, Medienabhängigkeit, Mediensucht mal so einzuordnen, wie relevant ist das Thema in Deutschland?
Die Zahlen deuten darauf hin, dass 3-5% der jungen Menschen, also der 12- bis Mitte-20-Jährigen, von einer Computerspielstörung betroffen sind. Etwas weniger, 2,6% sind abhängig von sozialen Medien. Und wir haben aber eine geringe Inanspruchnahme im Helfersystem. Also sowohl in den Suchtberatungsstellen als auch in den Kliniken tauchen viel weniger Menschen mit der Problematik auf, als wir eigentlich erwarten würden. Vor allem kaum Frauen. Und ich glaube, das ist ein bisschen ein gesellschaftliches Problem, weil die Sucht auch ein Stück bagatellisiert wird. Also es gibt viele, viele Jugendliche, die eigentlich den Kriterien einer Sucht entsprechen, die aber das Problem nicht sehen, weil sie eben sagen, hey, meine Kumpels machen es genauso. Und es wird ja auch der Begriff wird ja auch bagatellisiert. Also es gibt Spiele, die machen Werbung damit. Ja. Dieses Spiel macht süchtig. Es gibt ja auch schon den Begriff, ich suchte Netflix zum Beispiel oder irgendwas anderes. Also da wird aus Sucht etwas Harmloses gemacht, was es aber eigentlich nicht ist. Und das merken die Leute dann leider erst, wenn sie nach einigen Jahren vor dem Scherbenhaufen ihrer Existenz stehen und sich dann zwar freuen, dass sie jetzt das sehen, aber auch sehr traurig und wütend darüber sind, dass sie in den letzten Jahren diesen Scherbenhaufen angehäuft haben. Also ich denke, wenn die Gesellschaft kritischer damit umgehen würde, und zwar konstruktiv kritisch, nicht nur Killerspiele im Kinderzimmer, die böse Industrie macht unsere Kinder süchtig, sondern mehr auch überlegen, wie können wir als Gesellschaft denn konstruktiv damit umgehen, dann wäre schon einiges geholfen. Und dann würden, glaube ich, auch viele eher in eine Beratung oder in eine Therapie gehen und Unterstützung holen, um etwas zu verändern.
Was würdest du sagen, welche Suchterkrankungen sind momentan bei uns so am weitesten verbreitet? Also einerseits in der Gesellschaft, andererseits aber auch für das Gesundheitssystem. Wo wird das Gesundheitssystem gerade vor große Herausforderungen auch noch gestellt?
Da sind natürlich die substanzbezogenen Süchte, haben nochmal mehr Gewicht im Gesundheitssystem, als sie natürlich auch viele Folgeerkrankungen hervorrufen.
Also das heißt, wir reden zum Beispiel über Alkohol, zum Beispiel über Drogen, Nikotin, genau. Aber auch Drogen, legale und illegale Drogen. Also,
genau,
okay.
Genau. Also die belasten das Gesundheitssystem jetzt nochmal stärker. Wobei wir natürlich auch bei den Verhaltenssüchten haben wir auch Folgekosten, die entstehen durch zum Beispiel eine verminderte Arbeitsfähigkeit. Also wir haben auch nicht nur Jugendliche, die ihre Ausbildung nicht schaffen, sondern wir haben auch Eltern, die zum Teil ihre Berufstätigkeit reduzieren, weil sie den Jugendlichen, der ja nicht mehr in der Ausbildung ist oder nicht mehr zur Schule geht, nicht alleine zu Hause lassen wollen. Also das sind natürlich auch Folgekosten, die man theoretisch einrechnen müsste.
Hendrik, nochmal für dich vielleicht auch zum Abschluss. Was wünschst du dir für deine Zukunft jetzt im Hinblick auf die Mediensucht? Also würdest du sagen, hey, ich bin hier so gut aufgestellt mit meinem Ampelsystem zum Beispiel, dass ich da nicht mehr rückfällig werden könnte? Oder wie fühlst du dich dabei?
Dass ich rückfällig werde, kann ich nicht ausschließen. Das funktioniert einfach nicht. Weil es leider immer noch tief in meinem Gehirn ist, dass wenn es wirklich hart auf hart kommt, also wirklich ein großer emotionaler Leidensfall, wie zum Beispiel, nehmen wir jetzt mal ein Horrorszenario, dass meine Freundin sterben würde. Also das würde mich emotional, glaube ich, ziemlich in ein Loch schmeißen, weil sie auch momentan so meine engste Vertrauensperson ist. Dass ich da nicht rückfällig werde, kann ich nicht ausschließen, weil es halt immer noch, vielleicht nicht meine erste Wahl ist, wenn es um emotionale Bewältigung geht, aber es ist immer noch eine Möglichkeit, die sich noch tief in meinem Gehirn immer noch verankert ist. Das ist ein Verhalten, das ich gelernt habe. Ich spiele Videospiele damit, dann fühle ich nicht, wie ich mich gerade fühle. Und wenn das halt wieder quasi dieses alte Verhalten wieder getriggert wird, weil es mir halt gerade eben richtig scheiße geht, kann das auch so wieder passieren. Aber ich glaube, weil meine Eltern mittlerweile mehr wissen, wie sie damit umgehen sollen, weil ich selber offener damit umgehe, wenn es mir schlecht geht, komme ich da halt auch schneller wieder raus. Das ist halt eben auch, wie Isabel das schon gesagt hat, auch diese ganzen Sachen mit Emotionsregulation und halt eben auch Rückfallbewältigung, darum geht's halt auch häufig. Wir können nicht ausschließen, dass wir Rückfälle haben werden, aber wenn wir sie haben, wir können versuchen, sie so weit wie möglich zu vermeiden, und wenn wir sie haben, dann gut daraus wieder rauszukommen, nämlich mit Strategien fürs nächste Mal, und dass der Fall nicht ganz so tief ist, sozusagen, beim Rückfall.
In der Suchttherapie sagen wir übrigens ganz gerne Vorfall und nicht Rückfall.
Genau.
Ja, das klingt so, als ob man jetzt irgendwie zurückgeworfen wird.
Ja, genau.
Und alles, was man jetzt gelernt hat und sich erarbeitet hat, ist weg, und das ist es halt nicht.
Nee.
Ein Vorfall, wo ich auch immer sage, hey, schön, wir haben einen Vorfall. Dann lass uns jetzt nochmal analysieren,
warum
waren die Umstände und was für Ressourcen kannst du jetzt aktivieren, um da rauszukommen. Also ich bin immer ganz froh, wenn sowas in der Therapie passiert, weil dann kannst du mich begleiten.
Dann vielen Dank, Isabel. Vielen Dank, Hendrik. Dankeschön.
Sehr gerne.
Ja, ja.
Soziale Medien und Computerspiele sind nicht per se schlecht. Es gibt aber immer mehr Mechanismen, die das Suchtverhalten fördern. Also ist hier ein bewusstes Konsumieren extrem wichtig. Dann haben wir gehört, dass Selbsthilfegruppen eine sehr gute erste Anlaufstelle sein können. Hendrik hat gesagt, bei ihm hat es extrem viel gebracht. Und dann, für alle Eltern und Freunde von Betroffenen, sprechen Sie das Thema offen an und nicht urteilen. Vielen Dank, Frau Dr. Isabel Brandhorst. Vielen Dank, Hendrik. Und wenn Sie gerne mehr Informationen zum Thema Sucht haben möchten, dann schauen Sie mal in die Shownotes rein. Dort haben wir die Anlaufstellen und Selbsthilfegruppen natürlich verlinkt. Da können Sie sich wirklich gut informieren. Und ein großer Tipp nochmal, gehen Sie zu Instagram unter @gesundnah. Hier können Sie gerne Fragen, Anregungen und Themenvorschläge an uns schicken. Und natürlich freuen wir uns auch über Bewertungen und Kommentare. Ich bin Martin Hoffmann, wir hören uns.
Gesundnah, der Gesundheitspodcast der AOK Baden-Württemberg.